Kisser 21.
Kisser 21.
Was ist ein
Warum
Kisser?
Warum haben die in den Mangas eigentlich immer so große Augen?
Uke, was ist ein Manga?
Wie lange liest man eigentlich an so einem Manga?
Uke, was ist ein Uke?
Was ist denn ein Seemöl?
Uke, kommen alle Mangas aus Japan? Uke, wie lange zeichnet man
Nils, ich habe gerade versucht, einen Manga zu lesen und der fing einfach hinten an.
Uke, kann man mit Mangas reich werden? Ich bin Nils.
Und ich bin Uke.
Und ihr hört Kisser 21. Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Eine weitere Folge Kisser 21. Wieder am Start für euch. Am Start, auch eine Formulierung, die ich fast nie benutze, aber heute habe ich mich dazu
entschieden. Ich habe sie schon sehr häufig von dir gehört.
Wirklich?
Jeden Tag sagst du das. Na, Uke, bist du auch wieder am Start?
Uke, du hast ja so oft beschwert, dass ich dich immer das Schlusslied singen lasse.
Ja.
Willst du heute nicht mal das Eröffnungslied singen?
Nö.
Okay, dann kommen wir später nochmal auf dich zurück.
Ja.
Und wir haben heute einen tollen Gast. Wir sind nämlich jetzt im Schauraum Comics und Cartoons hier mitten in Dortmund. Also wirklich, wenn man aus dem Bahnhof stolpert, fällt man hier als allererstes rein.
Also quasi am Anfang von Dortmund.
Genau,
also
wenn man, für Reisende Anfang von
Dortmund. Genau, wenn man in Dortmund ankommt und gar nicht mehr weiterlaufen will, dann ist man schon direkt bei den Comics.
Genau. Ein toller Ausstellungsraum für Comics und Comickultur, unter anderem ja mitinitiiert von Alexander Braun, den wir auch schon hier im Podcast hatten. Mhm. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die uns sicherlich sehr viel Insiderwissen wird vermitteln können über die Arbeit einer Mangaka und was es bedeutet, Mangas zu zeichnen. Bei uns ist nämlich Alexandra Völker. Hallo Alexandra. Oder soll
Hallo.
Ich Alex sagen? Ich weiß nicht, was der am liebsten
Alex.
Ist. Alex, okay. Und Alex, du bist seit mehreren Jahren schon professionelle Mangaka, Manga-Zeichnerin.
Genau.
Das ist ja in Deutschland, sag ich mal, ein extrem ungewöhnlicher Beruf.
Also hauptberuflich bin ich auch Designerin, ja, also beziehungsweise studierte Designerin und bin selbstständig. Aber Mangas ist halt eine ganz große Leidenschaft und das hat seit Sailor Moon angefangen. Da war ich noch damals in der Grundschule und das hat sich gehalten und das mit dem Comic-Zeichnen. Also wenn du einmal drin bist, dann bist du so gefesselt und du bist... Das ist halt eine Leidenschaft, die du immer wieder ausleben darfst. Und ich bin froh, dass ich das auch dieses Jahr ausleben durfte.
Du hast dann auch sehr früh schon direkt deinen eigenen zweibändigen Manga gezeichnet über die Modewelt. Eine Geschichte in der Modewelt. War das eine Geschichte, die schon ewig lang in dir gereift ist und die du dann, wo du dann endlich die Chance hattest, die zu realisieren? Oder ist das spontan entstanden?
Sozusagen? Ja, das war eher spontan. Mit 17 habe ich damals einen Zeichenwettbewerb gewonnen und wurde sofort so... auf der Stelle eingestellt quasi.
Ja.
Und habe einen Vertrag bekommen. Es sollte ein Zweiteiler werden, damit es sich auch lohnt, ordentlich Werbung zu machen bei so einem Newcomer. Und dann habe ich mich für ein Thema entschieden, was mir damals so im Kopf rumging. Wenn man 16, 17 ist, dann ist es anscheinend nicht besonders viel. Also deswegen bin ich bei Mode gelandet. Ja.
Hast du damals gerne Germany's Next Topmodel geguckt, oder?
Oh Gott,
wie wir
ich glaube sogar ja.
Wie wir alle.
Wie wir alle. Wie wir alle.
Ja, aber naja, es ist natürlich schon so eine Dramageschichte mit ganz viel Gefühl und Liebe.
Ja.
Und du bist 16, selber mitten in der Pubertät und beschäftigst dich natürlich mit Themen, die dich betreffen und wie zum Beispiel erste Liebe und erster Freund und habe ich alles einfach eingebaut.
Also sozusagen eine Art Pubertätstherapie.
Genau, nur dass ich nie ein Topmodel war.
Also es ist im Grunde so, du hast einfach gezeichnet, das war so eine Sache, die du eh gemacht hattest und du warst begeistert von Manga, deshalb hast du in diesem Stil auch gezeichnet.
Genau, also die ersten Mangas waren natürlich ein totaler Sailor Moon Abklatsch, ne? So seit der Grundschule habe ich dann angefangen, eigene Geschichten zu zeichnen und ich war total überzeugt, dass wenn ich jetzt eine eigene Sailor Moon Staffel erfinde und die Bände dazu zeichne, dass es auch alles animiert und verfilmt wird und ich wusste gar nicht, dass man als eigener Manga-Zeichner sich auch eine eigene Manga-Geschichte ausdenken sollte. Das habe ich dann tatsächlich erst als Teenie gelernt.
Interessant. Also ich habe ja gerade so einen Manga gelesen, der mir von vielen Seiten empfohlen wurde. Bakuman heißt der. Kennst du den?
Ne.
Nee.
Das ist so ein Manga übers Manga machen. Der wurde mir jetzt so häufig empfohlen und ich fand ihn das persönlich gar nicht so gut, aber da ging es dann eben auch darum, nee, dass so ganz seltsame Liebesgeschichten drin von so, die reden nicht miteinander, aber sie wollen sich dann direkt heiraten oder irgend so ein Kram, wenn sie beide ihren Traum erfüllt haben, das fand ich sehr merkwürdig, aber es geht darum, da ist dieser Junge, der will eben Manga-Zeichner werden in Japan und dann führt dich das so durch diesen ganzen Prozess, wie er dann irgendwie die Geschichten schreibt, genau, wie er dann zum Redakteur geht und der Redakteur sagt dann, ja, das ist aber nicht gut, weil wir brauchen gerade nur diesen und jenen Manga. Das spricht uns nicht an und du kannst in dem Heft mitmachen und da gibt's dann einen Talentwettbewerb und der Gewinner, der kriegt das dann und dann ist dieser ganze Prozess da drin. Das fand ich ganz interessant.
Ja. Der japanische Manga-K-Prozess quasi.
Genau, genau. Der auch, wie gesagt, wahrscheinlich dann nochmal gefiltert dadurch, dass es natürlich jetzt dann auch eine eigene Manga-Serie werden musste mit ihrer Dramaturgie und Spannung und so weiter.
Ja.
Aber das war schon relativ hart, fand ich. Also sehr unangenehm. Und also man kennt das ja, wenn man mit Redakteuren spricht, ne? Wie sind Redakteure denn so in Deutschland? Sind die freundlich?
Also meine sind selber Comic-Fans und die sind so drin in der Materie, dass die auch ganz doll mitfiebern, wenn so ein Projekt entsteht. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Unterschied zu der japanischen Manga-Zeichenwelt, weil du hast natürlich als Redakteur auch nicht so den Druck. In Japan, es muss ein Bestseller werden. Ja, genau. Daraus muss ein Anime entstehen. Sonst heißt du als Redakteur einfach versagt.
Ja, genau. Das, so kam das darüber. Ist alles ein wahnsinniger Druck und zack und weiter und so weiter. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Aber das ist ja, glaube ich, ein relativ grundsätzliches Merkmal der japanischen Arbeitswelt,
ja,
dass da extrem hoher Druck herrscht. Und ich glaube, das Japanisch ist die einzige Sprache, in der es ein Wort dafür gibt, dass Leute an ihrem Job sterben. So.
Das
verdeutlicht das ja irgendwie schon ganz gut. Mhm. Wenn du mit 17 aber dann plötzlich einen Vertrag für einen zweibändigen Manga kriegst, speaking of Druck, das ist ja dann wahrscheinlich auch, also hast du gedacht, ach, das ist ja cool, das mache ich jetzt einfach, oder war da schon direkt so das Gefühl, oh mein Gott, das muss jetzt der beste Manga aller Zeiten werden, den ich da abliefere?
Ja, es war schon hart, also du hast natürlich eigene Ansprüche und du bist mitten in der Oberstufe und musst natürlich noch das Abitur nebenbei rocken, also das war nicht einfach, also mein Schnitt, der hat sich nachher nicht mehr bedankt. Ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein nochmal machen würde tatsächlich, oder ob ich warten würde, bis ich dann mein Abitur in der Tasche habe und mich dann nochmal für ein Jahr zurückziehen, aber das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Ich wollte das Manga-Buch, das Projekt machen und ich wollte nach Japan fliegen.
Ah ja.
Also, und ich habe Geld gebraucht. Okay. Ich war jung und ich habe das Geld gebraucht.
Also es ist schon, du warst auch ein ganzes Jahr damit beschäftigt, höre ich da jetzt so raus.
Genau, genau, also im Schnitt, ja.
Was war denn dann dein Prozess? Also wenn man jetzt dann nebenbei noch sein Abi machen muss, hast du dann so eine Stunde am Tag gezeichnet oder fünf? Oder?
Ja, so ungefähr. Also ich hatte sehr viele Freistunden in der Oberstufe. Ich habe alles abwählen können, was ich nicht mehr gebraucht habe. Ich habe mich auf meine Hauptfächer konzentriert. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch mit dem Abitur, aber bei uns in Nordrhein-Westfalen kann man da schon ein bisschen was drehen. Ja, und das, was man nicht braucht, kann man gut abwählen. Und in den Freistunden, beziehungsweise auch zu Hause, habe ich dann nonstop durchgezeichnet. War natürlich eine Doppelbelastung, aber no risk, no fun.
Viel Red Bull wahrscheinlich.
Oh ja, ja, ja. Also ich trinke tatsächlich bis heute keinen Kaffee, aber wenn es sein muss, dann Energy Drinks.
Ja, verstehe.
Es waren sehr viele durchgemalte Nächte.
Ich bin ja immer noch so, also das Faszinierende ist natürlich, dass du einfach direkt einen Job da gekriegt hast, ne? Also wie hast du dir das denn beigebracht? Einfach selber angeeignet? Hast du einfach angefangen zu zeichnen oder Bücher gelesen? YouTube gab es da ja vielleicht noch nicht.
Nee, das ist es ja. Ich habe letztens erst festgestellt, dass es YouTube erst seit 2007 gibt. Ja, okay. Egal. Themawechsel. Ja, mit dem Zeichnen zuerst natürlich Abklatsch, ja, so Animes aufgenommen, damals noch mit einem Videorekorder und dann angehalten und die Bilder abgezeichnet. Oder ich habe mir so Zeitschriften geholt mit Manga-Figuren, habe die abgezeichnet, fast immer nur Sailor Moon, habe ich ja schon erzählt. Und aber irgendwann mal ist es halt zu wenig. Du möchtest eigene Charaktere entwickeln, eigene Geschichten und rutschst automatisch in so einen schönen Prozess rein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben das Glück, dass wir sehr viele Talentwettbewerber hatten. Ich glaube, das ist heute gar nicht so der Fall. Das Interesse ist vielleicht auch gar nicht mehr so wahnsinnig da. Aber damals, muss man sich ja vorstellen, war alles ganz neu. Mangas kannte man entweder nur aus also Schmuddelfilm, Vox und so, oder eben aus Heften, die vielleicht mal veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel hier Dragon Ball sehe ich bei uns auf dem Tisch. Also es war gar nicht so bekannt und deswegen war das so ein Hype, weil das was Neues war, was Außergewöhnliches und da konnte man gut aufspringen.
Aber es ist ja trotzdem schon so, also zeichnen muss man es auch erstmal können, ne? Und Perspektive, ja, und wie kommt, ja, man von einem Panel zum nächsten?
Ja gut, ich war in der Zeichenschule, also ich hatte so eine französische Martine Malais, eine französische Künstlerin, die hat in Deutschland ein Atelier aufgemacht, bei uns in Hamm, in meiner Megacity. Und da war ich
Die Zugteilstadt.
Genau. Ja, der Umsteigebahnhof, da komme ich her. Genau, das ist meine Heimat. Und die hat mir die ganzen Basics beigebracht. Und als Französin und Künstlerin war sie dermaßen hart. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die hat uns Perspektive rauf und runter zeichnen lassen und Proportion, alles, was dazugehört. Und natürlich auch die Techniken, so die Tuschetechnik. Also das habe ich schon ihr zu verdanken. Mhm. Und ich habe auch mit 14 angefangen, Karikaturen zu zeichnen. Hey. Also eigentlich komme ich noch so aus der Zeitung.
Ist es denn nicht so, ein Comic ist ja eine Handlung. Also es ist ja nicht nur ein Bild, das dann irgendwie mal da steht, sondern von dem Bild muss man ja ins nächste und wieder ins nächste. Das hat dir die Französin bestimmt aber nicht beigebracht, sondern das kam dann...
Nö. Aber da haben mir die Karikaturen geholfen, weil ich habe da schon 3-4 Jahre Karikaturen rauf und runter gezeichnet für die Tageszeitung, die es leider nicht mehr gibt. Da passiert ja öfters, dass die mal... egal. Und... Du zeichnest immer wie, also ähnliche Gesichter, die gleichen Sportler. Ich war für den Sportteil zuständig. Und natürlich ganz außergewöhnliche Posen. Und manchmal hast du auch schon Geschichten erzählt in deinen Karikaturen oder so kleine Comicstrips, auf die ich dann natürlich aufbauen konnte.
Aber ich finde das, was ich so erstaunlich finde, ist, dass du ja, also das klingt alles so super zielstrebig. Wenn du irgendwie schon sehr früh angefangen jetzt zu zeichnen und dann auch zu dieser Zeichenschule gegangen bist, die sich übrigens anhört wie so eine russische Ballettlehrerin.
Tack, tack, tack. Ja, genau. Noch einmal.
Die Linie gerade. Paff, und dann mit dem Lineal auf die Finger. Und also das klingt für mich wie so ein super krasser Durchmarsch. Also dass du dann auch mit 17 Vertrag und dann mache ich meine 2 Bücher im Jahr und so. Das ist so, das ist alles so ultraziel. Gab es nie irgendwie mal Zweifel daran zu sagen, na gut, Manga zeichnen in Deutschland war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte oder irgendwie sowas?
Ja gut, also es ist eine Leidenschaft und ich glaube, in erster Linie können mich auch Leute verstehen, die selber zeichnen, weil wenn du als Kind merkst, dass du besser zeichnest als andere, das spornt dich natürlich an und dann merkst du, dass du das, was du im Kopf hast, aufs Papier bringst. Kannst, das ist so ein Kick, dass du natürlich dabei bleibst und du merkst, du wirst immer besser, du hast natürlich auch Konkurrenz, ne? Ist jetzt, also ohne Konkurrenz bleibt hier nichts aus, aber du merkst, dass du dich weiterentwickelst und es macht dir Spaß. Also Zeichnen ist einfach so eine Leidenschaft, entweder du hast sie oder du brauchst sie einfach nicht. Also und ich hatte sie und ich wollte nichts anderes machen, ich wollte einfach den ganzen Tag sitzen und zeichnen. Ich meine, ja, ne? Dann habe ich irgendwann mal geschnallt, gut, nur vom Comic allein kannst du ja nicht leben. Ja. Also ein Studium wäre schon nett. Na, wenn nicht verkehrt, würde ich sowieso jedem empfehlen, die Schule fertig zu machen, sich nur Ausbildung oder um Studium zu kümmern. Wenn man kreativ arbeiten möchte, gibt es ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Und deine Comic-Leidenschaft nebenbei laufen lassen. Und wenn du irgendwann mal merkst, dass du vom Comiczeichnen allein leben kannst, go for it, dann zwisch einfach um und dann bist du Comiczeichner.
Aber das ist so, also du hast dann Design studiert wahrscheinlich,
genau,
ja.
Genau.
Und hast ja gerade eben auch gesagt, du arbeitest auch noch als Designerin. Das klingt auch so sagenhaft vernünftig. Also das ist auch so, da habe ich auch noch was Ordentliches, da kann ich irgendwie Geld mit verdienen und so.
Design ist was Ordentliches?
Naja, wenn man sagt, ich will nicht die Leine aufs Comiczeichen verlassen, ich studiere noch was.
Ich dazu. Frage mal kurz, was sie designt, dann können wir da kurz weiterreden. Was designst du denn sonst?
Bücher, Plakate.
Ah, okay. Ja gut, vielleicht ist das
was Ordentliches. Ja, aber Leute, ich muss mir meine Bude bezahlen. Ja, ich habe Versicherung, ich habe ein Auto, wie soll das denn laufen? Ich muss einfach Geld verdienen. Ah ja, und meine Krankenversicherung zahle ich auch selber.
Ja. Das ist immer die Krux.
Wie sieht denn dann bei dir der Tag aus? Also, tatsächlich ist es ja auch so, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, du hast auch den Dortmund Dungeon Trip Manga gezeichnet. Das ist jetzt ein relativ aktuelles Projekt. Ne? Wann ist das rausgekommen?
Ja, schöne Überleitung, dieses Jahr.
Dieses Jahr, genau. Wie teilt sich denn, wie viele Designs oder wie viele Manga machst du denn gerade aktuell noch?
Also aktuell sitze ich am zweiten Teil. Der muss auch noch gewuppt werden. Der kommt nächstes Jahr zum Gratis-Comic-Tag raus, wenn wir den einen haben werden. Und also wegen Corona und so. Ne? Mhm. Und nebenbei mache ich mir natürlich schon Gedanken über das nächste Buch. Das steht auch schon in den Startlöchern. Aber du brennst fürs Zeichnen. Und während du ein Projekt fertig machst und du siehst vor allem nach dem Druck, wie cool es rauskommt und dass alles so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast, das ist so eine Motivationsspritze, dann möchtest du es natürlich noch toppen, noch mehr toppen und noch cooler zeichnen.
Und wie ist jetzt so, wie muss ich mir so einen typischen Arbeitstag von dir vorstellen? Also wie viel macht sozusagen das Manga-Zeichnen aus und wie viel macht die Arbeit am Design für das Plakat, für die Hammer-Jazz-Tage oder so aus?
Ja, also ich schlafe tatsächlich relativ wenig. Also es gibt so Arbeitsphasen, wo einfach alle möglichen Projekte auf einmal abgegeben werden müssen. Und das ist fast immer der Fall. Also wenn ihr denkt, dass das so eine Woche ist, hier die Abgabe, in der anderen Woche eine nächste. Meistens hast du mehrere Projekte gleichzeitig, musst du auch, damit du über die Runden kommst. Und es ist tatsächlich oft so, dass die dann sagen, ja, nächsten Monat hätten wir es gerne. Naja. So, und dann hast du natürlich nicht nur dein Manga-Buch, was du abgeben musst, sondern hast Privatkunden, hast irgendwie noch eine Hochzeit, die du shooten musst. Ne? Also als wenn du Designerin bist, bist du meistens auch ein guter Fotograf, musst da auch nochmal unterwegs. Und hast natürlich noch laufende Workshops. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe so bis zu 60 Veranstaltungen pro Jahr. Das heißt, ich rock noch mal mit den Kids die Bühne. Ja. Das muss echt krass organisiert werden. Du hast du hast deinen Zeitplan und dann darfst du einfach nicht krank werden. Aber ich mache ja viel Sport und so.
Aber das ist ja, also das klingt ja so krass durchgetaktet.
Ist es.
Das ist ja echt der Wahnsinn.
Ist es.
Was ist da noch, hast du noch Freizeit?
Ich mache mir
ein bisschen Sorgen um deine.
Ja, das geht. Ach, da gibt es schon Tricks. Das heißt, wenn du eine Veranstaltung hast und du guckst, in welcher Stadt du bist, und meine ganzen Best Buddies sind über ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Ich bin fast nur in Nordrhein-Westfalen unterwegs und ich habe mein Auto und Nordrhein-Westfalen ist ein Dorf. Wenn du in Dortmund bist, bist du in 20 Minuten in Essen und umgekehrt.
Im Pott ist man ja immer überall gleichzeitig.
Genau. Also die Strecken, das ist hier echt nicht der Rede wert. Mhm. Mit den Straßen, also ne, mit der Straßenbahn oder mit der Regionalbahn bist du noch schneller unterwegs. Ja. Also von daher, sich zu verabreden und Zeit zu haben und seine Leute zu sehen, ist tatsächlich echt einfach in Nordrhein-Westfalen.
Aber kommst du denn auch noch zum Manga-Lesen?
Ja. Genau, also ich gebe sehr viel Geld noch für Comics aus, nicht nur für Mangas, ich bin auch ein ganz großer Comic-Fan, also so DC eher, die Sparte, Batman und na klar, also ich könnte jetzt den fiesen Spruch bringen, dass es ja gar nicht so lange dauert, bis du ein Manga und ein Comicbuch durch hast, im Gegensatz zu Game of Thrones, so ein fetter Schinken, so nach 30, 40 Minuten bist du ja schon fertig. Ja. Da schaffst du schon einige Comics pro Woche.
Hast du gerade so, was gefällt denn dir so? Was ist denn so dein Favorite gerade?
Also ich habe mir, also in der Manga-Branche, so das, wenn ich so in die Buchhandlung gehe, ich habe jetzt Assassination Classroom und Attack on Titan angefangen.
Ja,
also ist sehr viel Action.
Assassination Classroom finde ich auch fantastisch.
Das wollte ich auch noch anfangen, habe ich auch noch nicht
angefangen. Das ist richtig.
Spoilern, ich habe den gerade geholt.
Ich sage nur, dass es einfach sehr absurd ist und sehr geil in dem Sinne. So, das macht mir sehr viel Spaß. Attack on Titan habe ich nur den Anime gesehen und war sehr verwirrt.
Attack on Titan kann ich auch noch zu Hause rumliegen.
Ja, ich auch.
Oh, der ist richtig gut und dem muss man eine Chance geben.
Ja, liegt neben Bat, aber ich bin noch nicht runtergekommen.
Mhm. Ich fand auch Monster sehr gut.
Monster
zwei Bände Monster bekommen und habe aber das angefangen zu lesen mit dem Glauben, dass das nach zwei Bänden abgeschlossen ist. Und dann geht die Geschichte plötzlich nicht weiter, als ich mit dem zweiten Band fertig war. Und da bin ich wahnsinnig geworden.
Ich habe mir die anderen auch alle gekauft jetzt. Ich kann sie dir leihen.
Ja, sehr gut.
Also bis 5 ist jetzt ja gerade erst raus in dieser neuen Edition. Also Attack on Titan, wie gesagt, ich habe diesen Manga gesehen. Das sind ja so komische, große, die sehen ja aus wie diese, wie heißt es denn, dieses von diesem seltsamen Professor, der immer diese Leichen auseinanderschneidet und ausstellt.
Ach so, der Van Huygens oder wie der heißt, nee.
Wie die
Körperwelten.
Ja, Körperwelten. Das sind wie so riesen Körperwelten-Monster, die dann da irgendwie ankommen. Das habe ich schon von ihr. Ja,
da musst du dir ja den Anime reinziehen.
Ja, also genau, den habe ich mir angeguckt. Und ich habe es einfach, ich dachte, was soll denn das jetzt? Okay.
Musst du weiter schauen. Ist total tiefgründig. Ne? Also da lasse ich mir nichts einreden. Attack on Titan ist super.
Okay. Das sind so deine aktuellen Sachen, die du gerne liest. Hast du auch so
Ich gucke auch in Anführungszeichen Mädchensachen. Yuri on Ice, das ist so mit Eiskunstlauf und schnucklige Jungs, die sich gern haben. Ich merke schon, da bist du raus, aber das ist in Ordnung.
Boys Love.
Ja, das ist Boys Love.
Ja, bei Eiskunstlauf bin ich raus. Da bin ich, bei Eishockey wäre ich wieder dabei.
Habe ich Eishockey gesagt? Also, Eislauf.
Eiskunstlauf. Ne,
Eislauf, genau, hast du gesagt. Das ist nochmal was anderes.
Eiskunstlauf, Boys Love finde ich ein extrem
Ich finde, Eishockey, Boys Love wäre viel besser, wenn die so mal so versehentlich so ineinander...
Ja, da gibt es auch einen sehr coolen Manga schon zu von einer Kollegin, Hockey Homo. Das gibt es auch.
So heißt es?
Ja, das ist ein Doshinji, also ein Kurzmanga. Und der ist wirklich gut, der ist lustig.
Ich gerne.
Die haben doch auch immer diese Strapjocks an, glaube ich, diese Eishockeyspieler. Das ist natürlich.
Also Eiskunstlauf, also gibt's schon viele Möglichkeiten, sich da auszutoben.
Ja, das glaube ich sehr gerne. Man kann so Herzen umeinander rumlaufen und so.
Genau, genau. Also der Anime ist auch wunderschön. Ne? Da musst du auch keine Sprechblasen lesen. Du kannst dich einfach berieseln lassen.
Hast du auch mal überlegt, einen Boys Love Manga zu zeichnen?
Ach, irgendwann mal schon. Dafür muss ich erst mal lernen, Männer zu zeichnen, die auch wirklich super männlich ausschauen. Also meine Jungs sehen ja mehr so wie Mädels aus, was aber, glaube ich, gar nicht so schlimm wäre. Ja. Aber irgendwann mal bestimmt. Also wenn ich es gerne lese, dann würde ich auch gerne mir irgendwie was, vielleicht auch so sozialkritisches überlegen.
Ja.
Ja, also es ist ja nicht immer einfach, homosexuell oder lesbisch in Deutschland zu sein.
Absolut, ja. Es gibt ja, ich habe das Gefühl, dass da auch von Seiten von Mangas, und da meine ich jetzt nicht nur Boys Love, was ja ein etwas, schräges Genre ist, weil es zwar Homosexualität abbildet oder homosexuelles Leben, aber sich nicht an Homosexuelle richtet. Also es ist ja eher so eine so Mädchenfantasie.
Na, das würde ich nicht sagen. Also die Szene ist sehr tolerant. Also das muss man ja wirklich positiv erwähnen. Das heißt, wenn du in der Manga- oder in der Cosplay-Szene, es trefft ja demnächst auf einen Cosplayer seid, also das ist, da geht es schon wirklich sehr tolerant zu. Das würde ich mir manchmal auch für unsere komplette Gesellschaft leisten. Und da gibt es auch sehr viele, die homosexuell oder lesbisch sind oder transgender sind. Und da ist natürlich toll, dass wir auch die passenden Bücher haben, die genau solche Leute ansprechen. Und du bist in einem Alter, wo du sehr empfindlich bist, ne, mitten in der Pubertät vielleicht. Also die meisten Manga-Fans sind halt etwas jünger. Und dann ist natürlich super, dass du überhaupt dazu noch Literatur hast und dann noch im Bildformat.
Ja, also dass es gerade hier in der Szene eine extrem große Toleranz gibt, das habe ich auch festgestellt, das habe ich auch schon beobachtet, aber quasi so diese Intention von diesen ganz klassischen Boys Love, wie die in Japan gezeichnet und veröffentlicht werden, ist natürlich erstmal Mädchen anzusprechen, weil die das ganz auch
so finden,
wenn
sich zwei hübsche Jungs küssen. Aber hör mal, es gibt echt viele männliche Boys Love Zeichner, die selber schwul sind.
Hey. Also, aber das ist ja in Japan nicht so, da ist ja die Gesellschaft nicht so offen für sowas.
Ja, doch, auch. Na, so vor allem in der Manga-Szene.
Ja.
Deswegen sind auch viele, die sich durch Mangas outen können und die eben solche Geschichten erzählen. Aber die Frage ist natürlich, was zu uns nach Deutschland drüber schwappt und was eingekauft wird.
Ja,
das ist ja so ein ganz kleiner Bruchteil der Comics, die nach Deutschland rüberkommen. So, und die riesengroße andere Masse an Manga zum Thema Shonen-Ai oder Shoujo-Ai wird gar nicht erst eingekauft. Also das wird man ja gar nicht schaffen.
Ja.
Also ich war 2019 September in Japan und ich war mal in so einer Boys Love-Abteilung. Es war ein Riesenraum. Also das heißt, also du merkst, es sind nicht nur die Mädels, die da zeichnen.
Ja,
es sind auch viele gut aussehende, oder die müssen ja nicht alle gut aussehen, aber viele schnucklige Jungs, die sich auch halt kreativ austoben.
Ich wollte auch quasi darauf hinaus, dass es mir aufgefallen ist in letzter Zeit, wo ich mich jetzt auch wieder vermehrt mit Mangas beschäftige, dass mir auch immer wieder so Mangas untergekommen sind, die auch so ein bisschen so zum Teil so Indie-Mangas waren, die sich aber auch viel mehr mit dem Thema beschäftigen, als ich das früher wahrgenommen habe. Ich hatte jetzt einen Manga über von einer lesbischen Zeichnerin, die ihre Geschichte erzählt hat, wie sie das erste Mal versucht, lesbischen Sex zu haben und dann deswegen zu einer Prostituierten geht und sich nicht so richtig traut und so. Und ganz zauberhaft und toll erzählte Geschichte. Und dann gab es ja auch noch diesen Manga mit, wie hieß der denn nochmal? Mit dem, ist das der Bruder?
Ja, das haben wir letztes Mal schon nicht mehr ganz zusammengekriegt. Ne? Ja, das ist der kanadische, nein, das ist der Mann ist tot.
Der Ehemann von
seinem, und der Ehemann geht zu dem Zwillingsbruder.
Genau.
Ja.
Genau, der Ehemann von dem Zwillingsbruder, der gestorben ist, geht zu dem heterosexuellen Zwillingsbruder und erzählt ihm, wie das war. Und auch eine ungewöhnliche Idee für eine Geschichte, aber auch ganz toll aufgegriffen, diesen Blick auf Homosexualität, wie das für manche halt normal ist und so eine Gesellschaft, die sich damit schwer tut, das noch als normal zu akzeptieren oder damit irgendwie umzugehen.
Hast du diesen Text da vorne gelesen?
Welchen Text?
Der ist, da ist ja, Text, genau, nee? Da ist diese Ecke mit Hentai.
Leute, wir sind total in der Schmuddelecke gelandet.
Ja, ja, genau. Und genau,
aber
das
ich
steht
liebe
da
unsere
eben,
Gespräche,
genau,
ist echt gut.
Genau, da steht eben, es ist nämlich keine Schmuddelecke in dem Sinne. Das ist ein sehr interessanter Text. Ich habe den gerade noch mal kurz abfotografiert. Soll ich den mal kurz vorlesen?
Oh ja, bitte.
Weil ich den so ganz gut fand. Der ist von Alexander, den wir ja gestern getroffen haben. Also in einer vorherigen Folge getroffen haben. Genau. So, und er schreibt hier bei Hentai, nur keine Schamhaare. Hentai sind ja diese, ist ja eher so diese Ero, steht hier drin, das lese ich jetzt mal vor. Als im Westen Ende 1999, ich nehme kurz meine Brille ab, das ist die Altersfernsehung.
Wow, das ist komplizierteste Vorleseaktion aller Zeiten.
Als im Westen Ende der 1990er Jahre der Manga-Anime-Boom losbrach, wurde die Wahrnehmung im Wesentlichen bestimmt durch große Augen, Action und Hentai. Das japanische Wort für Perversion. Unter dem Label Hentai wurde all das aus Japan importiert, was dem umfangreichen Pornomarkt des Westens exotische Spitzen aufzusetzen vermochte. Bondage, Schulmädchen und Tentakelsex, wie ihn Hokusai schon 1814 in einem Holzschnitt dargestellt hatte. Mehr Unrecht kann man einer Gesellschaft nicht tun, deren Verbrechensrate die niedrigste der Welt ist. Der japanische Mann an sich neigt weder zu Gewalt, noch hat er latent pädophile Neigung. Der grundsätzlich gesellschaftliche Konsens in Sachen Sexualität lässt sich in Japan, ganz anders als im Westen, so zusammenfassen: Jede Form von sexueller Scham wird als störend empfunden. Da weder Shintoismus noch Buddhismus moralische Aussagen über Sexualität treffen, galt sie in der öffentlichen Wahrnehmung von jeher als ein Akt der Glückseligkeit. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja, finde ich auch. Ich finde es interessant, wie du manche Worte betonst, aber
Tentakelsex.
Und Glückseligkeit. Klingt bei dir gar nicht so positiv, das zu sagen. Aber ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Das ist ja die Wahrnehmung mit unserer westlichen Brille auf den japanischen Umgang mit Sexualität ist ja sehr, also logischerweise westzentriert. Und deswegen wirkt das immer so ein bisschen weird. Oder?
Das fand ich nämlich jetzt eben auch gerade, also ich fand diesen Text da ja ganz interessant, weil das war mir so auch nicht bewusst. Ne? Also wir haben ja durchaus so einen schambehaftenden Umgang mit Sexualität, das ist ja alles schmutzig und Schweinkram. Und dass das vielleicht daher kommt, dass es einfach da gar nicht so ist.
Ja. Auf jeden Fall eine These. Aber apropos Japan, das finde ich auch sehr interessant. Du hast gerade eben erzählt, Alex, dass du bei deinem ersten Comic, den du gemacht hast, du brauchtest Geld, um nach Japan zu fahren. Jetzt hast du gerade eben erzählt, dass du 2019 auch in Japan warst. Wie oft warst du jetzt ungefähr schon?
Viermal.
Viermal. Und ist das dann, fliegst du dann dahin, um einfach den ganzen Tag da in Manga-Läden zu versinken? Oder ist das eher so, hast du eine grundsätzliche Liebe zu dem Land?
Ah, also in Manga-Läden kann ich inzwischen auch in Deutschland versinken. Ja, also wir haben super Comic- und Manga-Abteilungen in den Büchereien, Büchereien übrigens auch. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Hamburg auch so der Fall ist, aber bei uns Nordrhein-Westfalen ist voll mit Mangas.
Ich habe gehört, dass hier in Dortmund in der Bücherei
wahnsinnig
ist
eine große Abteilung.
Von mir hast du das gehört.
Genau. Das ist richtig toll.
Ja.
Gleich um die Ecke. Mhm. So und, ungefähr.
Ja, also und dann, aber was reizt dich dann an Japan? Warum?
Wir machen schon Rundreisen. Also es ist nicht nur ich, die unterwegs ist, sondern ich nehme Freunde mit, meistens auch andere Comiczeichner, weil wenn du einmal nerdig, immer nerdig und dann willst du es auch so richtig krachen lassen und dann fliegst du nach Japan. So, und dann buchen wir meistens Touren, also dann sind wir 2 Wochen irgendwie durch ganz Japan unterwegs und schauen uns die ganzen Städte an, Tempel, Kultur ohne Ende, weil nur weil du ein Manga-Fan bist, du stehst natürlich auf die Comics, aber du magst auch die japanische Kultur und das japanische Essen, was sehr lecker ist. Und meistens sind wir dann noch so für ein paar Tage in Tokio und da wird es wirklich nerdig. Dann kaufen wir uns Merch ohne Ende, packen uns voll mit Manga-Büchern, Zeichenmaterial und dann fliegen wir zurück.
Dann ein bisschen Übergepäck oder einfach mit leerem Koffer hinfliegen.
Ja, also wir versuchen schon so eine Fluggesellschaft zu finden, dass wir auch mit 2 Koffern reisen können. Ja, also 46 Kilo nerdy Stuff, da geht schon was.
Und hast du denn dann, wenn du in Japan warst, auch mal irgendwie japanische Mangaka treffen können oder denen irgendwie bei der Arbeit zugucken können oder irgendwie sowas?
Genau, also das ist schon, ich weiß nicht welcher Urlaub 2 oder 3, aber das hat mir mein Verlag damals klar gemacht. Dann durfte ich den Partnerverlag Kodansha besuchen. Der ist, Leute, der ist so riesig, der hat eine eigene U-Bahn-Station. Also genau, damit ihr einfach mal misst, was da für Dimensionen sind. Die
bringen nur Mangas raus, also ein reiner Manga-Verlag.
Genau, es ist, ja doch, die haben noch ein paar andere Zeitschriften, ja. Aber das ist so einer der größten Verlage und die rocken einfach die Bude. So, und die durfte ich besuchen. Da war auch die Zeichnerin vom Manga Peach, irgendwie sowas. es geht da um Meerjungfrauen und es ist so ein Shoujo-Manga, also für kleine süße Mädels, richtig toll gemacht. Und dann durfte ich eben die Manga-Zeichnerin treffen und bei so einem Treffen dabei sein mit dem Redakteur. Also was ihr ja vorne schon abgesprochen habt, dass also der Redakteur da mal so ein bisschen Stress macht und so. Da war ich live dabei.
Und hat er Stress gemacht?
Nein, der fand alles toll.
Echt?
Ja. Also es war so ein bisschen so ein Showtreffen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
ne?
Genau. Ah, hier aus der Tür raus. Das ist genau,
sehr Panel schön.
Hier, so Seite. Ist das immer bei uns. Ah. Hier ist der Champagner.
Ja. War wirklich schön.
Ja. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, dass dann sozusagen mal direkt live vor Ort, da wo quasi diese Kultur entstanden ist, dann auch mal miterleben zu dürfen.
Also ich finde ja das große Problem, wenn man in Japan ist und in diese Manga-Läden reingeht und dann hast du voll Bock, ne, weil das ist riesengroß, diese Comic-Läden oder was. Du kannst ja nichts verstehen, leider, ne, weil du ja, also ich zum
Beispiel, kannst du Japanisch? Nö, aber die verstehen Englisch. Das
nee,
heißt,
aber ja, naja, ich kann es nur nicht lesen, weil ja, das ja. ist ja, ne? Ja, das kannst, stimmt. Kannst du Japanisch?
Oh, schön wär's, ja. Weil ich habe ja so viel Freizeit, da kann ich Koreanisch und Japanisch gleichzeitig lernen. Und nein, ich kann kein Japanisch, leider. Mhm. Aber es ist halt trotzdem schön, sich Artbooks zu holen. Da musst du nicht viel lesen, die bestehen nur aus Japan, also aus wunderschön gezeichneten Bildern von japanischen Manga-Zeichnern. Und da kann man sich
ach, das interessiert holen. Mich nicht so. Ich habe auf jeden Fall trotzdem Sachen gekauft, die ich am lustig aus. Also ich habe, ist mir jetzt wieder eingefallen, ist tatsächlich gerade, ich habe noch ein paar Sachen zu Hause. Gekauft? Ja eben, ich weiß es ja nicht, weil ich kann es ja nicht lesen. Ah. Ich habe die Sachen gekauft, wo die, was mir am absurdesten erschien. Und ich glaube, das sind sehr tentakelige Sachen, aber ich muss sie nochmal wiederfinden.
Ich finde man so Comics, also gerade auch so Mangas, und wenn da irgendwie viel los ist, dann brauche ich das auch nicht zwingend zu verstehen.
Wollte
was
ich sagen, aber
ist.
Also du hast ja Fantasie und du hast ja die Bilder, ne? Ja, dann eben. Kannst du dir eigentlich den Text dazu denken.
Fantasie, ich bin, da ist schon alles vorbei inzwischen bei mir. Aber so in etwa war es dann auch, also natürlich. Guck mal, was passiert da wohl? Ich weiß es nicht, aber hier Tentakel und da geht's.
Und es gibt ja bestimmt auch so ein paar Mangas, die so Vater- und Sohn-mäßig sind, wo gar keine Sprache benutzt wird. Wo es quasi so Bildergeschichten ohne Sprache sind.
Ja, haben wir auch hier in Deutschland. Es geht da um eine kleine Katze. Die haben schon boah, zig Bände rausgebracht. Ich komme nicht auf den Namen. Und auch mit so einem kleinen Dinosaurier.
Na, süße.
So, dann schaust du dir wirklich nur Bilder an. Aber die sind super, die sind richtig schön geworden.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, irgendwas klingelt da auch bei mir, wo du das gerade erzählst. Ich meine, ich hätte das schon mal gesehen. Aber
ich habe es echt nicht so mit Namen. Also,
nee, ich
will, ist mir
Namen
auch ein bisschen peinlich.
Gar nicht.
Wie nimmst du denn so diese deutsche Szene wahr, diese deutsche Manga-Szene oder Mangaka-Szene? Das ist ja doch wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen. Also wie,
ja, es läuft anders, ja, Gott sei Dank.
Nee, also das meine, also ich meine jetzt gar nicht vom Arbeitsablauf, aber so kommt dann jemand zu dir und sagt, ja, wieso zeichnest du denn japanische Comics? Wieso zeichnest du jetzt nicht in diesem Stil? Oder
komischerweise gar nicht, nee, gar nicht, weil das ist inzwischen so etabliert. Zu meiner Anfangszeit bei solchen Podcasts und Interviews, es gab ja gar keine Podcasts, aber bei Interviews, die fanden es alle toll, weil es halt neu war. Und dann haben die natürlich gefragt, so, wow, warum malst du denn auch im japanischen Stil? Kannst du dir denn nicht was Eigenständiges ausdenken?
Ich wollte es nicht so genau, direkt sagen, ja. Aber das habe ich natürlich genauso gemeint. Ja, genau.
Das ist okay, aber dann sage ich, ja, das ist ein Comic im japanischen Stil. Ich greife bewusst Elemente aus der japanischen Sprachwelt auf und erzähle eine Geschichte für Manga-Fans und idealerweise schaffe ich auch noch, die Nicht-Manga-Fans anzusprechen mit meinem Projekt und die in die Manga-Szene reinzuholen. Weil, also wenn wir ehrlich sind, wir Comic-Fans, wir wollen ja am liebsten so die ganze Welt bekehren, dass natürlich alle unser Hobby frönen und sich auch mal für Comics interessieren, weil dann würden noch viel, viel mehr coole Comics und Mangas auf dem Markt rauskommen, Verkaufszahlen und so.
Ist ja auch gerade, also Deutschland ist ja eines der Länder, die sich am schwersten tun mit Comic-Kultur.
Aber da ändert sich was. Wir haben die ganzen Cons, ne, die Comic-Con hier alleine Dortmund, jetzt wo wir schon in Dortmund sind, hier findet die Comic-Con unter anderem statt und wenn da so 20.000 bis 40.000 Besucher sind, die alle so Comic-nerdig sind, also da merkst du schon, dass was passiert.
Naja. Ja, es gibt einen größeren Zugang mittlerweile zur Nerd-Kultur, natürlich auch durch Sachen wie Avengers-Filme und so weiter und so fort. Das hat das, glaube ich, sehr geöffnet, sehr dem Mainstream geöffnet quasi. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass so diese so eine Comic-Kultur, ich meine, die ist hier halt auch nicht gewachsen. Ne? Beziehungsweise es gibt ja so 2, 3 alte Comics wie Nick Natterton oder sowas, aber dann hört es auch ganz schnell wieder auf. Und so eine gewachsene Comic-Kultur wie im franco-belgischen Raum zum Beispiel, wo das auch in, also völlig normal, diese Comic-Bände auch ein völlig normaler Bestandteil eines literarischen Kanons sind, zum Beispiel, das ist ja in Deutschland völlig undenkbar.
Kann ja aber noch werden.
Kann auch werden, ja, schön wäre es. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass das noch eines Tages passiert. Ist denn die Manga-Szene in Deutschland gut vernetzt? Kennen sich die Leute alle irgendwie untereinander?
Ja, sehr, sehr. Also Manga-Zeichner definitiv. Also wir stehen fast alle miteinander in Kontakt. Und es sind ja auch jetzt überschaubar viele Verlagshäuser, die Mangas rausbringen. Das heißt, auf großen Buchmessen oder Manga-Conventions oder Comic-Cons, da triffst du sowieso und lernst die Kollegen kennen und irgendwann mal fliegst du halt in den Urlaub mit denen. Ne? Aber die Szene selber, die wächst auch. Ja, sie hält zusammen. Und das Gute ist, ja, die werden ja auch immer älter. Das heißt, die Manga-Fans und Comic-Fans, die bekommen auch irgendwann mal Kinder. Und jetzt aktuell bei den Manga-Veranstaltungen habe ich halt deren Kinder bei mir sitzen.
Ach, tatsächlich.
Deren Mamas und Papas, die sind alle mit Dragon Ball, lustigen Taschenbüchern und Sailor Moon groß geworden. Und der 8- bis 10-jährige Knirps ist dann bei mir im Zeichenkurs und ist total etabliert. Der kennt es gar nicht anders. Seine Mama und Papa, die schauen Animes.
Ah, verstehe. Ist denn, wenn du diese Zeichenkurse gibst, was erlebst du da? Also ist das irgendwie, die meisten stellen sich das wahrscheinlich zu einfach vor oder ist da irgendwie, oder sind da immer sehr viele Talente, die sich dann da bei dir, wo du denkst, oh, das könnte was werden?
Ja, es kommt darauf an, ob wir so einen Schnupperkurs machen für kleine Bubus oder irgendwo in einer Buchhandlung, wo die Leute einfach animiert werden sollen, was anderes sich anzuschauen oder ob wir wirkliche Profikurse mit 2, 3 Tagen Veranstaltung, 5 Stunden pro Tag haben, ist schon ein krasser Unterschied. Aber es geht in erster Linie darum, dass der Manga-Interessierte kleinen Einblick bekommt in die Zeichnerwelt, wie ist es überhaupt, einen Comic zu gestalten, na, wie ist sowas aufgebaut und auch natürlich zu lernen, okay, es wird ein harter Job, wenn ich mich dafür entscheide, ich muss auf viele Sachen verzichten und ich muss konsequent dabei bleiben, weil wenn du nicht konsequent dabei bleibst, bist du weg.
Und hast du dann da auch manchmal, wenn du vor allem diese Profikurse gibst, hast du da manchmal auch sozusagen Comiczeichner sitzen, die quasi schon etabliert sind und die sich einfach nochmal lernen müssen, von hinten nach vorne zu erzählen und so weiter?
Noch krasser. Ich habe teilweise Leute, die bei mir in Manga-Workshops waren und jetzt Mangas rausbringen.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Das ist ja krass.
Also die sind also vom Fan zum Kollegen und ich habe jetzt mehrere Leute, die publizieren, sind richtig gut dabei und sind halt meine Kollegen geworden.
Aber da kriegst du dann 20%.
Ah, natürlich. Ach, sowas von hier, Provision.
Was?
Nö.
Ach so. Ich versuche es mir immer noch so ein bisschen vorzustellen. Also, weil du hast jetzt dieses zweite Projekt von diesem Buch. Kommen die Verlage auf dich zu und sagen, hallo, mal uns mal nochmal einen schönen Manga oder gehst du auf die zu, pitcht was?
Genau,
was ist da die Vorlaufzeit? Wie lange braucht das, bis so ein Ding rauskommt? Was ist das für eine Auflage? Was verdient man da eigentlich bei?
Also hundertprozentig darf ich dir das leider nicht sagen, steht auch so in meinem Vertrag. Aber manchmal bekommst du Projekte wie zum Beispiel Dortmund Dungeon Trip. Das war ein Projekt, was sich die Stadt, also die Stadtwerke gewünscht haben, direkt in Dortmund. Das heißt, da wurde ich für ein Projekt angeheuert. Bis jetzt auf, dass die Manga-Figur Anne heißt, jung ist und in Dortmund wohnt, war auch nicht viel mehr vorgegeben.
Das wäre jetzt auch komisch, wenn die jetzt in Hamm gewohnt hätte.
Wobei ich wünsche mir auch, dass ich irgendwann mal so einen Hamm-Comic zeichne. Ne? So, das wäre dann ein Hammer-Abenteuer. Ne? So. Ja, das war ein Wortspiel. Genau, und oft ist es aber so, dass ich mir selber eine Geschichte überlege. Das ist ja so ein kreativer Prozess und das dauert schon, bis alles zusammen ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, das könnte es echt werden, dann schicke ich die Bewerbung los. Und dann, wer zuerst da ist, ne, der bekommt zuerst die Geschichte.
Also du pitchst bei verschiedenen Verlagen und sagst,
genau,
ich hab hier was, genau, wollt ihr haben oder nicht? Weil ich gehe sonst zu Egmont rüber.
Genau, oder die fragen schon so, na, wie sieht's aus? Hast du mal im nächsten Jahr ein bisschen Zeit? Na, das kommt auch vor. Also, aber das ist halt alles so ein Prozess. Na, so, es läuft jedes Mal anders.
Wie viel, frage ich jetzt auch nochmal ganz doof, wie viel Manga aus Deutschland kommen denn überhaupt raus pro Jahr?
Nicht viele. Also es kommt darauf an, wie du siehst. Wenn das wirklich publizierte Sachen sind bei einem großen Verlag, ja, dann kannst du es schon an der Hand abzählen, wie viele Eigenpublikationen Verlag macht, weil es natürlich, ne, kostet was und
ja, genau. Also
ist ein sehr aufwendiger Prozess.
Ist für mich die Frage, ist das für einen Verlag günstiger, einfach einen etablierten Comic aus Japan rüberzuholen,
zu übersetzen? Ja, selbstverständlich. Aber ja, die Frage ist, was möchte der Verlag? Und der Verlag möchte aber auch eigene Talente fördern und ans Haus binden, weil es natürlich auch eine eigene tolle Sache ist, so ein Projekt zu gestalten.
Na klar, das verstehe ich. Aber sind das dann auch die Themen, die du dann aufgreifst? Sind das dann auch Themen, wo du sagst, das sind jetzt auch spezifische Themen für den deutschsprachigen Raum oder wäre das was, was auch international?
Ja, doch. Also ich kann jetzt für mich sprechen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich rechne gar nicht damit, dass ich irgendwann mal in Japan veröffentlicht werde. Also dafür ist die Konkurrenz einfach zu riesig und dafür müsste ich 10-mal so gut zeichnen. Ja, das japanische Niveau ist schon heftig. So, das heißt, wenn ich Comics zeichne, ich sage übrigens, für mich ist Manga und Comic das Gleiche, aber es ist, ich kann natürlich für euch extra Manga immer dazu sagen. Also, okay, gut. Also, wenn ich Comics zeichne,
Bildstreifen.
Genau, wenn ich meine Bildseiten entwerfe, dann richte ich mich in erster Linie an ein deutsches Publikum. Ein deutsches, etwas jüngeres Publikum, na, so vorwiegend bis 14 und dementsprechend werden auch die Geschichten aufgebaut. Weil das sind einfach die Leute, die bei mir in Manga-Workshops sitzen.
Nee, ist ja klar, das verstehe ich. Ich frage mich jetzt nur, also es ist mir jetzt nur gerade, als wir sprachen, ist mir das nur eingefallen. Aber natürlich, wenn man mit dem gesamten japanischen Markt konkurriert, beziehungsweise das, was hier rüber schwappt und was da ausgewählt wird, da braucht man ja auch irgendein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man sagen würde, okay, pass auf, ich bin aber eine Mangaka aus Deutschland und ich mache deutsche Sachen.
Genau.
Und ich kann was, was die in Japan nicht können, denn bei uns essen die jetzt Currywurst, ich weiß nicht, was wir in Deutschland sonst so machen.
Also meine Mangas, die spielen nicht in Japan, die spielen entweder direkt in irgendwelchen Städten, die es gibt in Deutschland oder in ausgedachten Metropolen, so irgendwas in der Zukunft. Und dann kann ich ja das malen, was mich glücklich macht. Ne?
Monster spielt auch in Deutschland, ja. Spielt in Düsseldorf.
Na, wie lustig.
Deswegen habe ich so gehasst.
Aber spielt ja auch ein bisschen in München manchmal.
Ja, da war ich wieder versöhnt. Wenn du jetzt so einen Manga zeichnest und so eine Seite, also ich versuche einfach nur so zu kapieren, wie dieser genaue Prozess abläuft. Du denkst dir eine Geschichte aus, die schreibst du dir dann so grob auf. Also
das Gute ist, wir sind in einer Anime-Ausstellung und wenn wir uns einmal zur Seite drehen, da sehen wir wunderbar was ausgestellt und zwar wie so ein Manga-Buch entsteht.
Ja, nee, aber das ist ja schon der letzte Schritt sozusagen. Also da sieht man, was du gerade beschrieben hast, das sieht man ja ganz toll von dir, da sieht man quasi die Bleistiftzeichnungen, wie die dann getuscht werden. Aber wenn du jetzt so ganz am Anfang bist, ne, du denkst dir eine Geschichte aus, denkst irgendwie so, also wie konkret denkst du dir eine Geschichte aus, bevor du anfängst zu zeichnen?
Boah, das sind wieder so Sachen, da ist jeder anders eingestellt und jeder macht es auch anders. Ich kann jetzt immer nur für meinen kreativen Prozess sprechen. Genau, also bei mir ist es so, ich schreibe fast gar nichts auf. Also es fällt mir auch sehr schwer, irgendwie so ein seitenlanges Konzept abzugeben, weil ich denke so nicht. Bei mir im Kopf ist ein Anime, der einfach immer und immer wieder abläuft und wo ich Szenen dazu erfinde, irgendwelche lustigen Handlungen, irgendwelche lustigen Dialoge und tatsächlich, ich schreibe mir nichts auf, sondern ich habe das alles so krass im Kopf. Das heißt, wenn ich mir so eine weiße Seite anschaue, das ist jetzt echt spooky, das zu erklären, aber ich sehe schon, was da drauf ist.
Naja, verstehe.
Also ich habe da so ein Bildgefühl und ich arbeite meinen Doppelseiten. Das heißt, ich bin so meine Augen, ich bin dann so eine Kamera und ich mache eine Kamerafahrt durch meine eigene Geschichte und ich weiß ganz genau, wo ich was zeichne. Da ich jetzt mein 8. Manga-Buch zeichne, dann sollte so eine Kamerafahrt schon echt gut sein.
Ja. Also das heißt, du hast dann das weiße Blatt vor dir, dann teilst du sozusagen die Panel ein.
Mhm.
Und dann hast du, dann sieht man deine Hauptfigur, die sagt irgendwas oder springt in die Luft oder keine Ahnung und dann denkst du so, okay und jetzt, und dann überlegst du sozusagen oder gehst dann im Kopf deine Kamerafahrt durch und denkst
genau,
dann so.
Genau, also ich habe eine Geschichte, die Geschichte besteht aus Szenen und Sequenzen und ich zeichne Sequenz für Sequenz runter.
Okay, verstehe.
Also alle sechs Seiten passiert was und wenn du schon so viele Mangas gezeichnet hast, hast du einfach so ein Gefühl für diese Sequenzen und Szenen und weißt, wann ist es zu lang gezogen, wann musst du was streichen, wann musst du vielleicht noch eine Seite extra im Nachgang noch einfügen. Also das funktioniert schon.
Also so ein Gefühl für Rhythmus.
Genau.
Vor allem und so. Ja.
Und du zeichnest auch tatsächlich auf Papier und nicht am Tablet?
Genau, am Papier. Ach, also auf Papier. Das könnt ihr auch hinten sehen.
Ja, genau.
Also die Vorzeichen, genau so. Ich mache auch keine Skizzen. Das heißt, meine Skizzen, das sind schon Vorzeichnungen, Reinzeichnungen. Das ist so das erste Bild gewesen, was wir so komplett in Schwarz-Weiß sehen, mit Bleistift vorgezeichnet. Ihr seht auch, also die Zuschauer sehen es nicht, da fehlt auch der Hintergrund. Das ist der Bahnhof in Dortmund direkt hinter uns. Wir sehen direkt auf ihn drauf.
Wow!
Genau, also das Tuschen ist schon echt tricky. Da benutze ich einen Leuchttisch, na, so eine Leuchtmatte. Dann kommt mein Original drunter. Markerpapier drüber, so ein ganz dünnes, festes Papier und dann male ich mit so Feinlinern, male ich die ganzen Striche einmal nach. Das heißt, ich pausche meine eigenen Bilder nach, sodass ich aber keinen Bleistiftstrich mehr habe, weil das liegt ja alles drunter. Und dann werden die Sachen eingescannt und digital am Grafiktablett werden die dann nachbearbeitet. So, und das dauert bis zu 10 Stunden pro Seite.
Ach krass. Ja, das würde auch tatsächlich an meine nächste Frage anschließen. Wir haben jetzt gehört von vielen Mangas und wir kennen ja auch viele Mangas wie Dragon Ball etc., die einfach irgendwie ab 30 Bände aufwärts anfangen. Mhm. Die große japanische Mangaka zeichnen immer so endlos Serien, die riesengroß sind, viele Zehner bis Hunderte
von Bänden. Ja, aber die Manga-Zeichner mit ihren Endlos-Serien haben bis zu 9 oder 10 bezahlte Assistenten vom Verlag.
Edge. Ganz von Anfang an schon?
Genau. Ja, die müssen sich ein bisschen beweisen, das auf jeden Fall, da möchte ich denen nichts absprechen. Die Kollegen, das sind echt Arbeitstiere.
Ja.
Aber wenn du es geschafft hast, wenn der Verlag sieht, oh ja, der Stil ist cool, die Geschichten kommen cool an und dann schwupps, bekommst du deine bezahlten Assistenten und es geht los. In Deutschland machen wir alles selber.
Das hat mir Christoph auch mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen hatten. Das fand ich ganz interessant. Er sagte immer, man soll so neuen Mangas, also Christoph, der Quizzi, der vom Groben Umfug, man soll Comics, man soll Mangas durchaus mal eine Chance geben, weil die ersten machen die dann alleine und dann kriegen sie erst später das Budget, dass sie sich quasi die Assistenten dazu holen können, die dann die Hintergründe zeichnen oder die Nebencharaktere oder sowas in der Richtung.
Und die Bestseller-Manga-Zeichner, die haben es gar nicht nötig, weil da kommt der Verlag und gibt den Manga-Zeichner in Ausbildung. Die Manga-Zeichner werden wollen, die gehen bei denen in Ausbildung und machen denen die Lines und die Rasterfolien.
Wie interessant das ist, ne? Also die Tatsache, dass du ein Budget für einen Comic ausgibst, finde ich total spannend. Also diese amerikanische Art und Weise, dass du sagst, also wir sagen ja, ein Comic ist eben was Gezeichnetes, aber die Tatsache, dass natürlich, dass der Comic besser wird, wenn du da ein Team bei hast, so, der dann einfach noch mehr zeichnen kann, der dann irgendwie Zeit hat, ja, den Bahnhof nochmal schön zu zeichnen oder irgendwie nochmal irgendwie ein paar Regenbogen in in den Himmel zu zeichnen. Weil der amerikanische Prozess ist ja normalerweise so, du hast den Penciler, du hast den Inker, du hast den Typen, der die Sprechblasen malt und natürlich den Autoren, der was schreibt, beziehungsweise dann DC-Methode oder Marvel-Methode, die ein bisschen anders ist. Das finde ich also relativ spannend, dass du, sieht man auch in so Comics wie Bakuman oder wie I'm a Hero, da sieht man ganz schön, wie das da dargestellt wird. Wie
aber auch solche Sachen kannst du auf der Bühne, in Workshops kannst du ansprechen und einfach mal erklären, wie es funktioniert und was eben unsere deutschen Talente, was die auch leisten müssen, was das überhaupt für eine Leistung ist, so einen Manga zu zeichnen.
Aber wäre das nicht sozusagen dein Traum, einmal so ein Epos zu entwerfen?
Oh, natürlich. Also, was eine Frage. Aber vielleicht irgendwann mal, man weiß es ja nicht.
Ja. Vielleicht könnt ihr auch einfach alle deutschen Mangaka zusammenschließen, eine riesen Manga-Serie zusammen.
Ja, aber wer ist dann der Chef? Genau. Also einer müsste ja die Assistenten sein.
Und welchen Zeichenstil nehmen wir dann?
Na gut, aber der Stärkste setzt sich durch, ist klar.
Also okay, gut. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus, sorry, Jungs.
Das ist ein bisschen so ein Manga-Fight.
Ich werde dann Bahnhöfe zeichnen, ne? Weil die kann ich schon gut zeichnen. Jetzt dank dem Dortmund-Manga. Auf der ersten Seite gleich. Oh, guck mal, du hast sofort richtig aufgeschlagen.
Ah, ein Eis. Das Eis sieht ganz gut aus. Ah ja, der Bahnhof. Gut, man muss jetzt sagen, der ist aber auch recht einfach, weil er ist recht eckig.
Nein, der war nicht einfach. Das ist so ein Riesenbild im Original.
Guck mal, der ist aber ganz eckig einfach nur.
Naja, klar, so Architektur ist schon gerade, ne? Wobei so ein bögiger, voluminöser Bahnhof in Zukunft, wäre auch schön. Aber ich habe, guck mal, also kannst ja auch blättern, da habe ich zum Beispiel auch die Reinoldikirche gezeichnet, die Stadtbibliothek in Dortmund.
Ein paar Landmarks eingebaut.
Genau. Also da, Jungs, da war ich schon echt beschäftigt.
Ist das denn, bist du dann hier durch die Stadt gezogen, hast du dann die Orte gesucht und dann in x Winkeln fotografiert
und direkt gezeichnet? Und das war echt lustig, weil da hat mich sogar ein Kamerateam begleitet. Und,
ach, tatsächlich?
Genau, die Stadtwerke haben was gedreht und wir sind los und haben mit dem DSW uns genau die Punkte rausgesucht. Ich habe fotografiert, also bin ja jetzt auch kein Architekt und so, ich brauche Fotovorlagen. Und dann habe ich sie digitalisiert und die wurden dann in der Reportage noch drüber geblendet.
Naja, und dann hast du aber zu Hause, dann sitzt du am Zeichentisch und hast dann diese Fotos von diesen, von irgendwelchen Kirchen oder so.
Genau,
und dann
genau.
Überlegst du dir so den Winkel und.
Oh ja, das steht ja schon alles, das Foto ist fertig und dann kann ich das ins Programm reinladen und quasi drüber malen.
Ah ja, okay.
Also ich pausche mein eigenes Foto ab.
So, das kennt man ja auch oft aus Mangas, ne? Dass dann auch, wenn auch so in Japanern, wie die Autos auch immer aussehen und so, das ist ja dann immer so fast fotorealistisch.
Also, man braucht Vorlagen. Also auch Japaner möchte irgendwann mal schlafen. Ja. So, und der macht dann auch ein Foto oder sucht eine Vorlage, Referenzen. Ja. Wir nennen das Referenzen. Ja,
ja, natürlich.
So, wir arbeiten mit Referenzen und dann zeichnen wir die Sachen ab.
Gibt es ein Traumprojekt, was du gerne machen würdest?
Boah, ja. Darf ich das schon verraten?
Ja.
Boah, ist wahrscheinlich so abgelutscht, aber ich würde super gern Alice im Wunderland als Manga zeichnen.
Ah.
Und sowas total entweder Komisches oder was super Gruseliges, so ein Horrormanga und mit deutschen Elementen. Weil Alice ja so voll deutsch ist. Nein, nicht. Aber ich weiß, es gibt schon zig Mangas und Comics zum Thema Alice im Wunderland, aber ich bin so ein riesengroßer Alice im Wunderland-Fan und das ist so ein Herzprojekt von mir.
Also quasi eine Neuinterpretation.
Genau,
von
eine Neuinterpretation, ja.
Ich glaube, da ist immer, das ist immer...
Klassiker kann man immer noch mal tausendmal neu interpretieren.
Leute, die das gerne... Die
das glaube ich auch.
Oh, danke, ihr seid süß. Hm, ja,
das ist so eine starke Geschichte. Das ist auch tatsächlich Alice im Wunderland eines meiner drei Lieblingsmärchen.
Oh, schön, ja, cool.
Das ist doch kein Märchen.
Verstehst du mich?
Ich finde schon, dass das ein Märchen ist.
Okay.
Ich will, das, eines der
also
anderen ist,
auch
der Zauber von Ost,
okay.
Ist finde ich auch ein Märchen.
Ist auch kein
Märchen. Sehr geliebt.
Aber es ist auch sehr gut. Ich weiß, es ist einfach eine Geschichte. Also Märchen sind ja von Wilhelm Busch. Quatsch.
Ja, eben. Totaler Kokolores, den du erzählst. Du meinst Gebrüder Grimm?
Aber ja, da müssen wir einen Germanisten jetzt einladen und fragen, was Märchen sind, ne?
Aber Lewis Carroll hat dieses Märchen auch geschrieben und L. Frank Baum hat auch.
Und er war Mathematiker.
Naja, also ich würde, ach, ist auch egal, jetzt ist jetzt ja nicht das Thema.
Lewis Carroll ist ja auch nicht ganz unumstritten, aber sei es drum. Aber es ist eine tolle Geschichte, Alice im Wunderland ist eine tolle Geschichte und ich glaube, da lohnt sich eine neue Interpretation.
Ja, danke
schön. Also, ich würde aber auch wirklich meinen, dass das ein Traumprojekt für einen Verlag ist, das musste man irgendwie pitchen. Also weil dann haben die eine Geschichte, die Leute kennen, trotzdem eine neue Interpretation, das ist doch für die PR-Gold sozusagen.
Ja, aber da möchte ich noch ein bisschen besser werden. Ja, man hat ja so eigene Ansprüche.
Ja, na klar.
Und vielleicht würde ich das sogar auch für mich laufen lassen, dass ich erstmal für mich zeichne, weil das werdet ihr mir nicht glauben, aber ich zeichne so selten irgendwas für mich selber. Ja, weil wenn du ständig irgendwelche Aufträge hast.
Bei deinem Tag, glaube
genau,
ich, dir das.
Genau, also bleibt ja auch nicht viel Zeit. Ja, ich will ja auch mich irgendwann mal aufs Sofa legen und Netflix gucken.
Genau.
Ja, da musst du schon konsequent bleiben. Aber dafür würde ich mir noch irgendwann mal irgendwo noch Freizeit, also Zeit frei buddeln, nicht Freizeit, und dann loslegen. Vielleicht nicht dieses Jahr, das schaffe ich nicht. Jetzt bin ich erstmal mit Band 2 beschäftigt und vielleicht auch nicht nächstes Jahr, weil da habe ich schon eine Geschichte im Kopf, die möchte ich umsetzen.
Ja.
Aber vielleicht das Jahr darauf.
Du bist ja auch noch jung, da ist ja noch viel
was,
Zeit.
Da geht was.
Diesen Traum umzusetzen. Alex, vielen, vielen Dank,
dass
du uns hier heute in diese Welt mit reingenommen hast und uns das ein bisschen erklärt hast.
Sehr gerne.
Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt mehr. Wie geht's dir, Uke? Ich verstehe es jetzt ein bisschen besser.
Was verstehst du jetzt ein bisschen besser?
Ja, Manga zeichnen und was das bedeutet und dieser Aufwand, der
ich lerne jedes Mal ein bisschen dazu.
Ja.
Ich möchte jetzt aber kurz noch wissen, was ist denn dein drittes Lieblingsmärchen?
Also es ist tatsächlich ein Märchen der Gebrüder Grimm und das ist von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen.
Gut.
Das mochte ich immer wahnsinnig gerne. Das ist ein sehr unterschätztes Märchen, das viel zu wenig dargestellt wird auf der Welt. Aber es ist eine gute Story. So, Alex, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, vielen Dank.
Viel Erfolg mit.
Danke,
mich sehr,
dass ich dabei sein durfte.
Ich freue mich sehr auf Alice im Wunderland.
Oh, danke schön.
No pressure. Und ich freue mich natürlich auch auf Uke im Wunderland, wenn ich dich das nächste Mal wiedersehe hier.
Das stimmt.
In diesem Podcast.
Ich freue mich auch. Ich muss die ganze Zeit, deutsche Interpretation, Erwin im Wunderland, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Erwin im Wunderland.
Erwin im Wunderland.
Mit dir in der Hauptrolle.
Das wäre richtig gut. Was ist denn das? Ja. Hallo. Ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Gut.
Liebe Hörer, wir lassen Uke heute nicht singen, sondern sagen einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Kisser 21. Mit Uke
und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Produziert von Pool Artists.